Herzlich willkommen zum Österreich-Magazin vom 15. Juli. Mein Name ist Bernhard Heinzelmeier und das sind heute unsere Themen. In Mödling sorgt die neue Stadtregierung aus SPÖ und Grüne für Verwunderung. Auslöser ist diesmal eine Regelung im Stadtbad, wonach Paare entgegen jahrzehntelanger Praxis plötzlich nicht mehr gemeinsam nackt baden dürfen. Im Ausgleich dafür gibt es jetzt Multigender-Toiletten. Darüber spreche ich mit dem freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und Mödlinger Sportstadtrat Ingenieur Harald Dau. Sogenannte Christfluencer erreichen über soziale Medien immer mehr junge Menschen, die im christlichen Glauben Halt und Orientierung suchen. Warum besorgt dieses Phänomen inzwischen die Bundesstelle für Sektenfragen, obwohl anerkannte Glaubensgemeinschaften gar nicht in deren Zuständigkeitsbereich fallen? Darüber spreche ich mit dem katholischen Aktivisten und Unternehmer Andreas Kirchmeier. Und wir blicken auf die Turbulenzen in der Bundespolitik. Der Rücktritt des ÖVP-Generalsekretärs Nico Machetti und der Ausschluss des Neos-Gründer Veit Dengler sorgen für Kopfschütteln und Häme aus der Opposition. Was sagt das über den Zustand der österreichischen Politik? Was über die Bundesregierung aus? Mein Gesprächspartner ist der Publizist, Bestsellerautor und ehemalige BZÖ-Obmann Gerald Groß. Mödling galt lange als bürgerliche Stadt. Seit der Gemeinderatswahl wird die Stadt von einer Koalition aus SPÖ und Grünen geführt. Und viele Entscheidungen der Linkskoalition sorgen für Diskussionen. Jüngster Aufreger ist eine neue Regelung im FKK-Bereich des Stadtbades, wonach Männer und Frauen nicht mehr gemeinsam nackt baden dürfen. Kritiker sprechen von Verbotsmentalität und einem Eingriff in persönliche Freiheiten. Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns auch ansehen, wie sich das Leben unter einer linken Stadtregierung geändert hat. Orientiert man sich an den Bedürfnissen der Bürger oder eher an linken Ideologien? Darüber spreche ich mit dem freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und Mödlinger Sportstadtrat, Ingenieur Harald Dau, der auch der Bezirksorganisation der FPÖ vorsteht. Schönen guten Tag, Herr Dau.
Grüß Gott.
Über 30 Jahre lang konnten die Bürger von Mödling gemeinsam diese Sonnenterrasse im Stadtbad nackt genießen. Die linke Stadtregierung hat das nun abgedreht. Was steckt dahinter, dass jetzt Frauen und Männer nur mehr getrennt, nackt dort in der Sonne liegen dürfen? Die Rückkehr in ein neues Zeitalter der Brüderie?
Also mir ist das auch nicht verständlich, warum man nach über 30 Jahren getrennt die Nackt-Sonnenterrasse jetzt belegen muss, das verstehe ich nicht, weil wie gesagt, 30 Jahre hat es wirklich gut funktioniert und es zwingt ja keiner irgendwen in den FKK-Bereich zu gehen. Und wenn ich in den FKK-Bereich gehe und ich weiß, dass das ein gemischter FKK-Bereich ist, naja, dann mache ich das ja aus eigenen Mitteln und im Endeffekt will ich das ja dann auch. Und die Mödlinger Bürger, wie eben auch schon in der Heute-Zeitung zum Beispiel berichtet wurde, sehen das ja genauso, weil warum hat man 30 Jahre lang mit seiner Frau in den FKK-Bereich gehen können und kann das jetzt nicht mehr und kann sich nicht mehr unterhalten?
Hat es diese Linkskoalition den Bürgern erklärt? Also gibt es da ein Argumentarium oder hat man die Leute jetzt einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und keiner sagt ihnen, warum das passiert?
Naja, sie haben argumentiert mit Beschwerden diverser Badegäste. Aber wie gesagt, wenn es da tatsächlich Beschwerden gibt, es zwingt ja keiner irgendjemanden dorthin zu gehen. Und wenn ich mich dort nicht wohlfühle, weil ein gemischter Bereich da ist, naja, dann gehe ich halt dort nicht hin. Das ist ja überhaupt kein Problem in meinen Augen. Aber dann kann ich das nicht allen anderen auch verbieten.
Okay, also es dürfte ja Mödling überhaupt die Stadt der seltsamen Maßnahmen zu sein, denn Zugleich mit der FKK-Regelung ist ein neuer Schildbürgerstreich zutage getreten. Und zwar wurden die Herrentoiletten in dieser Anlage in Toiletten für alle Geschlechter umgewandelt. Und die Frauen-WCs hat man aber beibehalten, wie sie sind. Wie wird denn das jetzt in der Gemeinde aufgenommen? Gibt es darüber Diskussionen? Würde mich nicht wundern.
Naja, natürlich, weil wie Sie sagen, das ist ja der absolute Schildbürgerstreich, weil auf der einen Seite eine Terrasse zu trennen in Männer und Frauen, wo ich mal aussuchen kann, ob ich dorthin gehe oder nicht, aber auf der anderen Seite eine Toilette mehr oder weniger so zu Multisex-Toiletten umzuwandeln und ich kann mir halt leider nicht aussuchen, ob ich jetzt zur Toilette muss oder nicht. Also das ist meines Erachtens nach wirklich eine absolute Zumutung den Badegästen gegenüber.
Wir kennen ja Beispiele aus den nordischen Staaten, da gibt es eben nur Multisex-Toiletten, nicht? Aber da, das ist ja wieder so eine halbgare Lösung. Die Frauentoilette bleibt, die Männer sind die Multisex-Toilette sehr seltsam.
Ja, das finde ich auch. Also das hat man auch bis jetzt noch keiner erklären können, warum das so ist.
Eigentlich gibt es Maßnahmen, die einem keiner erklären kann. Das ist auch sehr seltsam für die Politik, weil normalerweise ist ja die Politik immer angehalten, alles, was sie tut, auch zu begründen in Mödling, dürfte das nicht so sein. Aber bitte, kommen wir zur nächsten Frage. Damit sich die Hörer vielleicht etwas über den Hintergrund vorstellen können, wie ist es gekommen, dass Mödling plötzlich eine linke Stadt ist? Das ist ja eine bürgerliche Stadt immer gewesen. Und wie schauen die aktuellen Kräfteverhältnisse in der Mödlinger Stadtpolitik aus?
Also nach der letzten Gemeinderatswahl waren die stimmenstärkste Partei, und zwar auch mit Abstand, die ÖVP. Dem Vernehmen nach war es so, dass die SPÖ schon im Vorfeld einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hatte mit der ÖVP. Allerdings ist es jetzt so gekommen, dass Rot und Grün mit 21 von 41 Mandaten eben genau die Mehrheit im Gemeinderat haben, hauchdünn. Ja. Und worauf dann natürlich die Roten und die Grünen dann gesagt haben, gut, wir zwei gehen zusammen und das ist so eine Regelung jetzt ausgemacht. Und auch kolportiert, dass die SPÖ die ersten 2,5 Jahre den Bürgermeister, beziehungsweise jetzt in dem Fall die Bürgermeisterin, stellt und nach 2,5 Jahren dann tatsächlich auch ein grüner Bürgermeister gewählt werden soll im Gemeinderat. Und natürlich haben sich dann die SPÖ da auf diesen Kuhhandel eingelassen und gesagt, na gut, dann stellen wir die Bürgermeisterin. Und ja, nach 2,5 Jahren kommt dann ein grüner Bürgermeister und sie ackern momentan die komplette Stadt um und versuchen natürlich ihre ideologiegetriebenen Projekte alle umzusetzen und sie beginnen auch schon damit.
Genau das habe ich ja befürchtet, wie ich das alles gelesen habe. Deswegen konkret die Frage, wie viel radikale linke Politik gibt es dort in der Stadt? Gibt es Beispiele dafür, wo sie quasi so ideologisch motivierte Veränderungen zeigen? Was merkt man von dieser linken Politik im Alltag schon?
Also mittlerweile werden einfach zig Parkplätze für ideologiegetriebene Straßenbauprojekte vernichtet im Endeffekt in einer Stadt, wo Parkplatzmangel herrscht. Und auf der anderen Seite wollen sie eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einführen mit dem Argument, dass eben keine Parkplätze vorhanden sind. Und da kann ich Ihnen auch ein paar Beispiele nennen. Da gibt es zum Beispiel eine Straße, die heißt die Demelstraße. Und diese Demelstraße wurde umgebaut. Da reden wir von 500 Meter Straße in etwa, also die Hälfte dieser Straße haben sie noch umgebaut, weil dann ist das Geld ausgegangen. Und da hat alleine der Straßenumbau über 1 Million Euro gekostet. Und das war der Grund, weil sie ihre Schwammstadtfantasien umsetzen wollten. Das heißt, da haben sie um zigtausende Euro Baumwurzeln entsteint und haben dort den Untergrund als Schwammstadt ausgeführt. Das Problem an dieser Schwammstadt ist allerdings nur, die soll ja im Endeffekt, wenn es viel regnet, das Wasser aufnehmen. Die Idee an sich ist ja gut, aber nicht in dem Bereich dort, weil dort ist zum Beispiel kein fließendes Gewässer in der Nähe. Also es ist schon in der Nähe, aber es ist nicht anschließend. Das heißt, sie haben jetzt noch eine Bewässerungsanlage einbauen müssen. Das heißt, wenn es wirklich heiß ist, so wie es jetzt war, die letzten Wochen, müssen sie in diesen Untergrund Wasser hineinpumpen, damit er feucht bleibt, damit, wenn es regnet, dort überhaupt ein Wasser aufgenommen werden kann. Und das auf Kosten von ja, rund 20 Parkplätzen mit einer Begegnungszone, die nicht funktioniert und natürlich Temposchwellen, wo man sich fast die Ölwanne beim Fahrzeug aufreißt, wenn man dort nicht extremst langsam und vorsichtig drüber fährt. Und das geht natürlich weiter, weil das war nur der erste Streich. Und die Parkraumbewirtschaftung, das wollten sie als grüne Zone ausführen, flächendeckend, wo wir dann als FPÖ auch eine Bürgerinitiative gestartet haben mit einem Initiativantrag auf Volksbefragung, ob das die Mödlinger Bevölkerung möchte oder nicht. Und da haben wir vor 3 Monaten 2600 Unterschriften rein von Mödlingern abgegeben und bislang aber noch keine Antwort von der Bürgermeisterin erhalten, ob das jetzt durchgeführt wird oder nicht. Also wir warten weiter gespannt, ob sie der Volksbefragung dann zustimmt oder nicht.
Eigentlich nicht untypisch für linke Parteien mit der direkten Demokratie, haben es die nicht so richtig, um es einmal so zu sagen. Also wenn man ideologiegetrieben entscheidet, dann ist der Bürger immer eine Störung, wenn er was anderes will. Aber das nur so nebenbei eine kleine Anmerkung. Sie sind ja auch Sportstadtrat.
Ja, genau.
Jetzt liest man, dass die Eishockeymannschaft offenbar ausgetrieben wurde, mehr oder weniger. Sie muss nun in einem Nachbarort trainieren und jetzt muss man dazu sagen, die Mödlinger Eishockeymannschaft ist nicht irgendeine Eishockeymannschaft, sondern die ist eine recht gute Eishockeymannschaft und eben ein bisschen so ein Aushängeschild auch dieser Stadt. Warum das jetzt?
Sie haben es begründet mit der Budgetkonsolidierung, dass Sie den Eislaufplatz, der auch im Stadtbad angesiedelt ist, nicht mehr wirklich reparieren wollen und instand setzen wollen. Jetzt ist natürlich, was ich gesagt habe, Nachbarortschaft, ja, Nachbarortschaft ist gut gesagt, der UEC, also sprich der Eislaufverein, muss jetzt nach Bruck an der Leiter in die Eishalle ausweichen. Das sind in eine Richtung 45 Minuten. Das heißt, ein Elternteil, der sein Kind zu einem einstündigen Training bringen möchte, ja, fahrt einmal alleine 1,5 Stunden Netto-Fahrzeit hin und retour. Und wir haben aufgrund einer Petition, die natürlich von vielen Eltern auch ins Leben gerufen wurde, die sogar 8000 Unterstützer gehabt hat, für den Erhalt des Eislaufplatzes am Standort Stadtbad, haben wir dann im Gemeinderat auch einen Antrag gestellt, diesen Eislaufplatz dort wieder instand zu setzen und mit einer mobilen Überdachung zu überdachen, damit auch die Energiekosten dementsprechend im Rahmen bleiben und dort unter Umständen auch mit Eisflatten zu arbeiten, das heißt die Technik so zu gestalten, dass sie effizient ist. Und ja, aufgrund dessen, da haben sie sich dann wieder nicht Nein sagen getraut, natürlich auch aufgrund des öffentlichen Drucks, und haben jetzt so eine Art, ja, so eine Art Unterausschuss gegründet in den Arbeitskreis, wo sie sich das anschauen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch nicht von Erfolg, so wie ich mir das gedacht habe. Ja. Aber wir werden auf alle Fälle den Druck aufrechterhalten, weil gerade ich als Sportstadtrat bin dafür da, um den Kindern der Stadt auch Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Und mein Hauptaugenmerk als Sportstadtrat liegt natürlich auf dem Jugend- und Kindersport.
Was würden Sie jetzt anders machen? Gäbe es da irgendwelche Leuchtturmprojekte, wie man heute so sagt, auf die Sie sich stürzen würden? Was wäre, ein bisschen im Groben skizziert, Ihre Alternative?
Naja, einfach wieder Politik mit Hausverstand zu betreiben, die nicht an den Mödlingerinnen und Mödlingern vorbeigeht, sondern für sie arbeitet. Und natürlich, eines der großen Themen ist ein Verkehrskonzept, bei dem aber alle Verkehrsteilnehmer gleich behandelt werden und nicht permanent nur Autofahrer-Bashing betrieben wird, wie es so schön heißt. Ja. Sportstätten schaffen. Es gibt so viele Baustellen in dieser Stadt. Ja, wenn man aufs Auto angewiesen ist, dann muss man natürlich auch die Möglichkeiten als Stadtregierung schaffen, dass man sich in dieser Stadt auch mit dem Fahrzeug fortbewegen kann, dass man einen Parkplatz hat und dass man seinen Lebensalltag ohne grobere Schikanen auch bewältigen kann.
Mit dem Mödlinger Stadtratingenieur Harald Tau habe ich über die Situation in einer Stadt gesprochen, die in die Hände von Rot-Grün gefallen ist. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mit uns gesprochen haben, Herr Ingenieur Tau.
Danke, danke für das Interview.
Im Zeitalter von TikTok, Instagram und YouTube werden Glaubensinhalte zunehmend auch über soziale Medien vermittelt. Junge Christen, die ihren Glauben öffentlich bekennen und Inhalte zu Bibel, Gebet oder christliche Werte veröffentlichen, werden häufig als Christfluencer bezeichnet. Diese Entwicklung bestätigt offenbar ganz besonders die Bundesstelle für Sektenfragen. Im Tätigkeitsbericht 2025 werden Christfluencer ausdrücklich thematisiert. Bei einem multinationalen Vernetzungstreffen wurde ihnen sogar ein eigener Impulsvortrag gewidmet. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, warum geraten junge Christen überhaupt in den Fokus einer staatlichen Stelle, obwohl gesetzlich anerkannte Kirchen und Einrichtungen eigentlich gar nicht in deren Zuständigkeitsbereich liegen? Und warum gilt gerade das Christentum inzwischen bei einer offiziellen staatlichen Stelle als Problem? Dazu spreche ich jetzt mit dem katholischen Aktivisten und Unternehmer Andreas Kirchmeier. Herr Kirchmeier, die Bundesstelle für Sektenfragen ist dem Bundeskanzleramt untergeordnet, das von der ÖVP geführt wird, welche sich immer als besonders christlich gibt. Haben Sie die Inhalte des Tätigkeitsberichts überrascht oder beobachten Sie schon länger eine gewisse Skepsis der staatlichen Stellen gegenüber christlichen Influencern?
Also ich bin katholischer Unternehmensberater und die ÖVP hat mit christlich eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, das ist ein Etikett aus der Vergangenheit, das ist Tarnung, das wird auch gerne in Sonntagsreden geschwungen, aber die ÖVP hat mit dem Christentum immer weniger am Hut. Ja. Sie erlauben Kinderabtreibungen an Landeskliniken, also jetzt auch in Vorarlberg und in Tirol. Ja. Also das weit und breit vom Christentum oder von einer christlichen Einstellung nicht mehr die Rede. Das Zweite ist, die ÖVP ist schon seit 40 Jahren in der Regierung, ja, stellt ungefähr die Hälfte der Zeit den Bundeskanzler und hat sich also da diverser Bundesstellen bemächtigt und missbraucht diese Bundesstellen, so wie auch diese Sektenstelle, für parteipolitische Agenten. Ja, das machen sie nicht als ÖVP, sondern das machen sie, also die instrumentalisieren diese Bundesstellen. Also ich habe das eine oder andere angeschaut, das ist indiskutabel. Ja, also was die produzieren, das ist eine künstliche Welt, ja, das ist Hirnwichse. Ich tue mir schwer, also inhaltlich auf etwas einzugehen, was auf einem derartig niedrigen Niveau daherkommt. Und diese Sektenstelle wird als Kampforganisation verwendet gegen die FPÖ, weil die FPÖ immer stärker wird, weil immer mehr Christen die FPÖ wählen. Und jetzt versucht man, diesen christlichen Wählern der FPÖ, die FPÖ madig zu machen. Und dadurch geraten dann auch christliche Aktivisten ins Fadenkreuz der Regierung. Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, die kritisieren diese Regierung, ja, weil das mit christlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und jeder, der die Regierung kritisiert, gerät halt ins Fadenkreuz solcher Stellen.
Bevor wir das, was Sie jetzt gesagt haben, weiter vertiefen, Christfluencer, ich sage es ganz ehrlich, ich habe das mein ganzes Leben lang noch nicht gehört, bin jetzt erst durch diesen Beitrag auf diesen Begriff gekommen und ich würde Sie ersuchen, ein wenig zu beleuchten, was es mit diesem eigentümlichen Begriff auf sich hat. Was ist damit gemeint?
Es ist ein weiterer Begriff in einer künstlichen Welt. Ja? Also ein Christ, der seinen Glauben ernst nimmt, der wird von seinem Glauben Zeugnis abgeben. Das war seit Beginn des Christentums so, ja. Da sind Leute für ihren Glauben gestorben. Die Märtyrer waren in dem Sinn auch Influencer. Das ist das ganz Normale, ja. Also ich brauche diesen Kunstbegriff nicht, sondern das liegt dem Christen so quasi im Gen, dass er sagt, wenn er seinen Glauben ernst nimmt, dann wird er von seinem Glauben reden und auch andere Menschen das so quasi näher bringen, woran er glaubt, ja, und was ihm Hoffnung gibt.
Dann würde mir als Nächstes interessieren, es ist ja überall so im Umlauf die These, dass sich immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen, Glaubensfragen stellen, sie für Spirituelles interessieren, die suchen nach Orientierung, Sinn und Gemeinschaft. Warum gelingt es der Amtskirche immer weniger, solche Menschen und insbesondere junge Menschen einzubinden?
Wie üblich gibt es mehrere Erklärungen dahinter. Das eine ist, wenn Sie in eine katholische Messe gehen, werden Sie sehen, in der Kirche herrscht 60 plus. Ja? Also es ist der Klerus überaltet, es sind die Kirchenbesuche überaltet. Das ist irgendwie nicht etwas, wo es junge Menschen so hinzieht. Das zweite ist, dass wir neben diesen quasi politischen Krisen, den vielfältigen, denen wir haben, also wir haben eine gewaltige Kirchenkrise, über die allerdings wenig geredet wird. Ja? Also wir sind wirklich in einer, ich glaube, man kann durchaus sagen, also historischen Kirchenkrise, weil die Amtskirche die Orientierung verloren hat. Ja? Also man hat der Corona gesehen, wie sie Hand in Hand mit Pharmavertretern und Politikervertretern am größten Menschheitsversuch der Geschichte teilgenommen hat, sich überhaupt nicht um die Gebote Gottes gekümmert hat. Und das hat zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Also nicht nur bei den Älteren, sondern schon auch bei den Jungen, die also noch idealistischer sind als wir und nach wahren Werten suchen. Es gibt klasse, so quasi Jugendtreffs, die aber abseits der Amtskirche von sehr engagierten Geistlichen organisiert werden oder teilweise auch von engagierten Familien. In diesem Kloster in Oberösterreich gibt es so Treffen wie mit 500 bis 1000 Jugendlichen. Das ist eher das, was so junge Menschen anspricht, als das, was die Amtskirche ihnen da in den letzten 50 Jahren vorgelebt hat.
Ich bin vor 2 Wochen mit meinen Töchtern in der Kirche gewesen. Da ist jetzt ein Aushilfspriester aus Afrika da, der ist ja ganz ein Junger. Ich war ein halbes Jahr davor, da hat die Messe ein 95-jähriger Pfarrer gehalten und der Diakon, der 85 ist, hat ihn dabei unterstützt und in dem ganzen Kirchenraum, glaube ich, waren wenig Leute unter 70, also eher ein tristes Bild. Und obwohl das gerade eine Kirche ist, die sich wirklich sehr bemüht und auch versucht, an Jugend heranzukommen, aber absolut auf verlorenen Posten steht. Also das sind schon eher triste Bilder, die man da sieht, wenn nämlich auch Kirchen, die sich bemühen, nichts weiterbekommen.
Na, Österreich, also überhaupt Europa ist ein Missionsland geworden. Ja? Wir merken es hin und vor. Wir müssen froh sein, wenn ausländische Priester zu uns kommen. Ja?
Es gibt dieses spirituelle Bedürfnis, ja. Das stellen ja alle Studien fest. Die Sinnfrage wird gestellt. Man ist auf Orientierungssuche. Man sucht positive Gemeinschaften etc. Ja. Die Kirche kann die Leute nicht abholen. Aber es gibt aber offensichtlich andere, die sie abholen. Und im Fachjargon nennt man das destruktive Kulte, also irgendwelche Gruppen, die sie vielleicht auch christlich nennen, aber die eine seltsame Interpretation des Christentums haben. Wie sehen Sie die Problematik?
Die gibt es ohne Zweifel, aber die gibt es in jedem Verein. Ja. Es gibt diese Phase, weiß ich nicht, also wenn man etwas neu gründet, ja, dann lodert das Feuer, ja, dann ist große Begeisterung, dann machen viele mit und dann kommt irgendwann die Phase der Konsolidierung und wenn das so quasi nur ein Strohfeuer war, dann bricht es wieder in sich zusammen. Ja. Einer meiner Lieblingssprüche ist, prüfet alles und behaltet das Gute. Ja? Also man soll sich die Dinge schon anschauen, aber man soll sie ordentlich prüfen. Ja? Und wenn sie, also nach den Kriterien des Katholischen, wenn sie da einer Prüfung nicht statthält, dann soll man sich davon wieder trennen. Das gibt es im Katholischen genauso wie im Normalen, im Sozialen oder im Vereinsleben.
Sie haben es schon so angedeutet, da geht es um den Kampf gegen die FPÖ. Jetzt ehrliche Frage, ja. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie konservative Christen, und ich meine, konservativ darf man ja noch immer sein, wenn Sie die gefallen lassen müssen, auf diese Art als rechts eingestuft zu werden?
Also ein klassisches Beispiel von dieser Bundesstelle für Sektenfragen, die geben ja so einen Online-Monitor-Bericht heraus. Und der 2025er war getitelt Das Geschäft mit der Angst, Telegram als Plattform für verschwörungstheoretische Monetarisierung und Mobilisierung in Österreich. Ja, also du kannst den Bericht ja nur nehmen und in den Papierkorb schmeißen, weil das ist dermaßen absurd. Also wenn man sich zurückerinnert an Corona, ja, wer hat die meiste Angst gemacht? Die Regierung hat Angst gemacht, die Medien haben Angst gemacht, und zwar, dass es um Leben und Tod geht, wenn man sich nicht impfen lässt. Und jetzt geht diese lächerliche Bundesstelle für Sektenfolgen her und kritisiert die Leute, die sich dann bei Telegram organisiert haben, Heuchelei der Sonderklasse. Ja. Das, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, das, was man auch aus quasi Meinungsumfragen weiß, im Grunde ist ja die FPÖ die neue Volkspartei. Dadurch, dass die ÖVP immer weiter nach links gerückt ist und kaum mehr zu unterscheiden ist, hat ja die FPÖ den Platz eingenommen, den früher die ÖVP eingenommen hat. Und immer mehr Christen, ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die Mehrheit der Christen wählt mittlerweile die FPÖ. Und das ist einfach wirklich ein plumper und sehr dummer Versuch, den Christen, indem man sagt, ihr seid rechts und ihr seid so böse, so quasi die FPÖ-madig zu machen. Und das halte ich für dermaßen durchsichtig und plump, ja, dass ich mir denke, also ein Christ, der so quasi einen festen Glauben hat und eh schon so quasi gewechselt ist, der wird sich durch so plumpe und dümmliche und peinliche Anschuldigungen sicherlich nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, aber vielleicht können Sie mir das erklären, warum werden Christen, die dieser Art da desavouiert werden und als tendenziös rechts beschrieben werden, warum werden die von der Kirchenführung nicht verteidigt?
Das ist auch eine gute Frage. Ja. Das kommt auch ein bisschen zum Kern. Die Amtskirche in Österreich, also meine ich war 25 Jahre also ehrenamtlich in diversen Funktionen tätig. Ich kenne auch einen Teil der Bischöfe. Die Amtskirche hat den Kaiser an die Stelle Gottes gesetzt. Das gute Einvernehmen mit der Politik ist denen dermaßen heilig, dass sie darüber hinaus alles vergessen. Und wenn eine Gesellschaft funktionieren würde, dann würde man erwarten, dass die Bischöfe ihre Christen verteidigt, ja, die von der Politik angegriffen werden. Aber nachdem die, wie gesagt, den Kaiser an die Stelle Gottes gesetzt haben, ist es denen durchaus recht, ja, wenn diese aufmüpfigen, also so quasi Christen, die ja nicht nur politisch, sondern zum Teil auch kirchlich aufmüpfig sind, wenn die in die Schranken gewiesen werden. Und diese Verweltlichung der Kirche, das ist ja ein jahrzehntelanger Prozess, der also jetzt ordentlich kulminiert, das ist ein großer und wichtiger Teil des Problems und der Krisen, in der wir heute sind.
Halten Sie das für übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, die ÖVP gemeinsam mit der katholischen Kirche treiben die Menschen ja förmlich der FPÖ zu?
Nein, ist überhaupt nicht übertrieben, ist völlig richtig. Ich teile diese Analyse.
Ich komme zur letzten Frage. Und die Frage ist mir persönlich sehr wichtig, weil wir haben darüber geredet, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die sich die Sinnfrage stellen, die spirituelle Orientierung suchen, die auch spirituelle Gemeinschaften suchen, weil es gibt in der Gesellschaft dann, ich glaube, da sind wir sich ja alle einig drüber, einen Werteverlust, den wir bis heute ja noch nicht gesehen haben. Werte werden immer weniger vermittelt, sind auch in der Politik, wie Sie schon richtig beschrieben haben, abwesend. Und jetzt suchen die natürlich andere Instanzen, wo sie befriedigende Antworten auf ihre Sinnsuche bekommen. Was würden Sie heute solchen jungen Menschen empfehlen, wenn man eben auf Sinnsuche und Orientierungssuche ist?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also sagen wir so, also das Erste, was mir einfällt, ist, sich an die Mutter Gottes zu halten. Also alle, die Rosenkranz beten, sind meines Erachtens, und davon bin ich fest überzeugt, auf der sicheren Seite. Ja? Und man soll auch über diese Rosenkranz so quasi Vereine nicht lächeln, ja, auch wenn dort alte Weiblein so quasi dabei sind. Als nämlich Österreich den Staatsvertrag erhalten hat 1955, hat also ein Pater so eine Rosenkranzaktion begründet, ja, und da haben also in der Hochzeit haben 400.000 Österreicher täglich den Rosenkranz gebetet, damit der Staatsvertrag nach 10 Jahren endlich doch Gestalt annimmt. Da sind 80.000 über den Ring spaziert mit dem Rosenkranz in der Hand. Das war da war Julius Raab und Fiegel dabei. Also das letzte große Wunder, und der Staatsvertrag 1955 war so ein Wunder, ist dadurch möglich gewesen, dass so viel gebetet wurde. Ja? Das haben auch diese Politiker gesagt. Es gibt so Orte wie Medjugorje, ja, wo die Mutter Gottes seit mittlerweile 45 Jahren erscheint, wo es überhaupt noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, diese Anzahl an Mutter Gottes Erscheinungen. wollen oder Lebensschützer, also alle diese ungeborenen Kinder schützen wollen. Alle diese Dinge, Rosenkranz, Lebensschutz, Medjugorje, das sind Dinge, da kann man sich anhalten. Da soll man sich einlassen. Man soll die Bibel lesen, das ist ein total faszinierendes Buch ist, wenn man sie mit offenen Augen und offenen Herzen liest. Das sind so quasi ein paar Empfehlungen, die mir spontan dazu zu Ihrer Frage einfallen.
Jetzt muss ich Ihnen doch noch eine Frage stellen, weil Sie so interessant geantwortet haben. Das alles, was Sie jetzt beschrieben haben, das findet ja jetzt nicht gerade im unmittelbaren Zentrum der institutionellen Kirche statt, sondern das findet ja eher so am Rande statt, um nicht zu sagen außerhalb der Kirche, so im zivilgesellschaftlichen Raum. Also das heißt, in die Institution reinzugehen, das ist in dieser Empfehlung jetzt weniger enthalten gewesen. Oder habe ich das völlig falsch verstanden?
Nein. Es ist gut, dass Sie nachfragen. Also ich habe wie viele andere auch mit mir gekämpft, ja? Weil ich bin katholisch und ich habe beschlossen, katholisch zu bleiben. Und ich habe mir also diese Frage, ob ich das noch aushalte in dieser Amtskirche, habe ich mir gestellt. Ja, 2021 sind ja 92.000 Katholiken ausgetreten. Das waren 2% so quasi der Katholiken, teilweise aus dem innersten Kern der Kirche, weil so viele bravste Katholiken fassungslos waren, was die Bischöfe und der Kardinal hier aufführen in Österreich mit Impfen im Dom und vielen anderen Dingen. Es hat damals, 2021, hat sich dann eine Gebetsaktion ganz spontan, ein Laie hat die gegründet, ein Franzose mit vielen Kindern, der hat dann gesagt, also auch ein bisschen auch in Anlehnung an diese Gebetsaktion, die also zum Staatsvertrag geführt hat, er hat es genannt Gebet für Österreich und aufgerufen, dass man jeden Mittwoch um 18 Uhr öffentlich den Rosenkranz betet. Das war Dezember 21, Lockdown für Ungeimpfte. Das hat aber kein Bischof, kein Kardinal, sondern ein Laie vorgeschlagen. Da wurde von dort weg an 250 Orten in Österreich jeden Mittwoch um 18 Uhr oder im Sommer um 19 Uhr Dreiviertelstunde, Stunde Rosenkranz gebetet. Die Bischöfe wollten das nicht, ja. Die haben das teilweise verboten. Aber diese Gebetsaktion gibt es immer noch. Österreich betet, ja. Und das kann ich auch also wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Und ich glaube, das braucht es auch in unserer Zeit.
Über die christliche Religionen in Europa und wie sie immer mehr ins Fadenkreuz linker Ideologien geraten, habe ich mit dem Unternehmer und katholischen Aktivisten Andreas Kirchmeier gesprochen. Herr Kirchmeier, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Sehr gerne.
Kaum eine Woche vergeht, ohne dass die österreichische Innenpolitik neue Negativschlagzeilen produziert. In der ÖVP sorgte der überraschende Rücktritt von Generalsekretär Nico Marchetti für Verwunderung und Spekulationen über interne Machtkämpfe. Externe Kritiker spatten nicht mit Häme. Fast zeitgleich erschüttert ein spektakulärer Konflikt in Neos. Mitgründer Veit Dengler wurde nach heftigen parteiinternen Auseinandersetzungen ausgeschlossen. Was sagt uns das über den Zustand der österreichischen Innenpolitik oder auch der österreichischen Bundesregierung? Dazu spreche ich mit Gerald Groß, einem der wichtigsten Politikkommentatoren in Österreich, und stelle ihm gleich die erste Frage. Diese ganzen Tumulte, die es da jetzt gibt, diese Instabilitäten, diese Ausschlüsse, diese Streitigkeiten, ist das vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass wir baldige Neuwahlen erwarten können?
Danke einmal für die Einladung. Nein, es ist ein Zeichen für die Selbstauflösung dieser Regierung oder zumindest der drei Regierungsparteien dieser Ampel. Ob das in vorgezogenen Neuwahlen mündet, ist jetzt nicht erkennbar. Faktum ist, wenn Neuwahlen kommen würden, dann würde man den Verlust realisieren. Und der Verlust sieht so aus, dass die scheinkonservative ÖVP bei nur mehr 20% ist, die Sozialdemokratie bei 15% und die Neos möglicherweise, also die Linksliberalen, aus dem Parlament fliegen. Alle drei Parteien haben in Wahrheit das Fallbeil des Wählers vor sich. Liegt auch daran, dass die letzten 1,5 Jahre keine verantwortungsvolle Politik für die Zukunft des Landes gemacht wurde, sondern der Architekturfehler dieser Regierung zum Vorschein kommt. Und der Architekturfehler war ja jener, dass man eine Regierung gebildet hat mit einem einzigen Ziel. Und das war, die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl zu verhindern. Alles andere, alle Standpunkte der Parteien traten damit in den Hintergrund, wurden größtenteils verraten. Das Regierungsprogramm besteht unter 95% unter Budgetvorbehalt, was bedeutet, dass, wenn es zu keinen budgetären Einigungen kommt, 95% des Regierungsprogramms nicht abgearbeitet werden können. Aber der kleinste gemeinsame Nenner nach wie vor besteht, und der ist, Herbert Kickl und die FPÖ zu verhindern.
Ich gebe da recht dabei, dass diese Regierung sicher nur abdanken wird, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Ich glaube, dass die SPÖ und die Neos da eher die sind, die bis ans Ende das durchzuhalten versuchen. Aber bei der ÖVP kommen da jetzt ein paar sogenannte Sollbruchstellen auf die Partei zu. Und das sind die Wahlen in den Bundesländern, also Oberösterreich. Da sieht man ja bei Umfragen, die FPÖ vorne in Salzburg liefern sich die beiden Spitzenkandidatinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und zuletzt hat man jetzt erfahren, dass es auch schon in Tirol so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Kann die ÖVP die Verluste in den Bundesländern intern noch durchhalten? Kann sich der Stocker noch halten, wenn das alles da in Trümmern liegt in den Ländern?
Nein, es liegt bereits in den Trümmern, und wir dürfen nicht vergessen, dass in diesen Trümmern vor 1,5 Jahren die Steiermark als großes, ehemals bürgerliches, konservatives Flächenbundesland an die Freiheitliche Partei mit Mario Kunasek verloren gegangen ist. Und auch das hat keinen Umdenkprozess innerhalb der ÖVP herbeigeführt. Wir dürfen nicht vergessen, die Österreichische Volkspartei reduziert sich nur mehr auf ein Bundesland. Das ist mehr oder weniger Niederösterreich. Mhm. Das ist mehr oder weniger der Österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund als einer der wichtigsten Teilorganisationen dieser ÖVP. Das ist deckungsgleich Niederösterreich und dieser ÖAB. Und der Rest scheint ins Hintertreffen geraten zu sein. Ja, es stimmt, in Oberösterreich liegt die Freiheitliche Partei mittlerweile mehrere Prozentpunkte vor der ÖVP. In Salzburg selbes Bild, Marlene Swatzek der Freiheitlichen, dürfte Caroline Edtstadler der ÖVP den Landeshauptmann Sessel, also in dem Fall den Landeshauptfrauen Sessel, abspenstig machen. Und dasselbe Bild sehen wir in anderen Bundesländern auch, logisch. Wenn die Freiheitliche Partei bundesweit bei 36% liegt und der Herbert Kickl oder möglicherweise schon auf dem Weg auf die 40%, dann bildet sich das ja in den Bundesländern auch ab. Und genau das passiert jetzt. Natürlich wissen wir, dass spätestens mit der Oberösterreich-Wahl und dem Verlust des ÖVP-Landeshauptmanns an die Freiheitliche Partei die Karten neu gemischt werden. Das heißt, ein Christian Stocker wird eine solche Landtagswahl nicht überleben. Das weiß jeder. Nur sind wir bei folgender Problematik. Die ÖVP hat niemanden anderen, den sie an seiner Stelle mit der Kanzlerschaft oder mit der ÖVP-Obmannschaft betrauen könnten. Das heißt, auch die Personaldecke innerhalb der ÖVP ist enden wollen dünn geworden.
Ich habe zuletzt ein Gerücht gehört, dass man dem Christian Stocker schon, und zwar vom Niederösterreicher aus, mehr oder weniger subtil die Rute ins Fenster gestellt hat und ihm gesagt hat, wenn nicht bis September die Umfrageergebnisse besser werden, dann müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Jetzt ist der Stocker ja ein Paradebeispiel für einen gescheiterten Bundeskanzler. Ich erinnere nur an die 2-1-0-Formel, nicht? Also 2% Inflation, 1% Wirtschaftswachstum. Um null Toleranz gegen migrantische Straftäter. Das ist ja in allen Punkten, hat er da seine Ziele verfehlt. Inflation ist ja weitaus höher. Ich glaube, wir liegen bei 3,6%. Wirtschaftswachstum haben wir 0,6%. Und Ausländerkriminalität, um das so pauschal zu sagen, explodiert. Ist das nicht eh schon vor den Oberösterreich-Wahlen ziemlich explosiv, das ganze Gemenge in der ÖVP?
Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und ja, die Aufzählung des Scheiterns in Österreich, auch des innenpolitischen Scheiterns, ist groß genug. Das heißt, budgetär sind wir am Sand, die Republik ist de facto pleite, die Sparpakete werden nicht halten. Das Ziel, auf das Anspringen der deutschen Volkswirtschaft zu warten, dieses Ziel ist nicht eingetreten, weil die deutsche Volkswirtschaft trotz des Schuldensondervermögens von 1,3 Billionen Euro einfach nicht anspringen will. Die Migrationsfrage ist tatsächlich nicht geklärt. Wir haben zwar keinen Grenzsturm mehr wie vor 11 Jahren, aber dafür haben wir einen Passamtssturm. Das heißt, die Menschen werden jetzt eingebürgert, die Einbürgerung an plus 22%. Inflation, Rezession nimmt den Menschen Wohlstand, damit gerät soziale Sicherheit in Gefahr. Sozialsysteme werden geplündert, weil wir sie als Lockmittel auch für die transkontinentale Asyl- und Sozialmigration eingesetzt haben oder pervertiert haben. Ja, diese Gemengelage ist in Wahrheit desaströs und wird der ÖVP, jetzt unabhängig, ob es den Herrn Stocker gibt oder nicht oder wen auch anderen, zu einem Ende führen. Ich schreibe ja bekanntlich gerade in meinem Buch Ausgemerzt, das Ende der Scheinkonservativen, beleuchtet Deutschland Friedrich Merz, aber auch Österreich Sebastian Kurz bis Christian Stocker und prophezeie diesen scheinkonservativen Gruppierungen wegen ihrer schlechten Politik, die mit Konservatismus nichts mehr zu tun hat, dass sie das Ende der italienischen Christdemokraten aus den 90er Jahren, eine Giulio Andreotti, nehmen werden. Das heißt, der Scheinkonservatismus ist hinüber und wenn wir Frankreich, Ungarn, Österreich, Italien blicken, dann gehen die Leute zum Schmied und der Schmied sind jetzt wahre konservative Gruppierungen, wie beispielsweise in Österreich die FPÖ, die eben sticht.
Nochmal genau zu dem Punkt zurück, den du angesprochen hast, und zwar der Niedergang der Scheinkonservativen. Ich habe lachen müssen, vor 2 Tagen hat der Christian Stocker sich bemüht zu erklären, dass die ÖVP eine Mitte-Rechts-Partei ist. Ja? Und das ist ihm natürlich nicht gelungen. Jeder Mensch in Österreich weiß, dass die ÖVP eher so eine Mitte-Links-Partei ist oder zumindest in diese Richtung tendiert, alleine deswegen, dass sie ja, was die Asylfragen zum Beispiel betrifft, am Gängelband der Caritas hängt. Wofür, weißt du das vielleicht, steht die ÖVP heute eigentlich noch? Oder ist das so eine Entität, die sich mal dorthin wendet, dahin wendet, die man nicht genau festnageln kann?
Ich komme in diesem Buch zum Schluss. Also ich bin noch im Fluss, es reimt sich. Das heißt, ich schreibe diese Woche fertig und dann relativ rasch in die Korrektur und was am 24. August Erscheinungstermin zu halten ist. Ich komme zum Schluss, dass diese sogenannten scheinkonservativen Parteien keine inhaltliche Fundierung mehr haben, sondern in Wahrheit reine Beutegemeinschaften geworden sind. Sie sind Beutegemeinschaften für einige tausende Funktionäre, Höchstfunktionäre, Mittelbaufunktionäre. Das Bild zeichnet sich schon seit mehr als 20 Jahren ab. In Deutschland hat das 2004 Angela Merkel eingeleitet, in Österreich am Ende auch Sebastian Kurz, der heute möglicherweise als geläuterter Scheinkonservativer gilt, aber dennoch die Renaissance dieser Scheinkonservativen, dieses Untergangs in Wahrheit eingeläutet hat 2017 in Österreich. Sie sind Opportunisten, sie sind Heuchler geworden, sie haben kein inhaltliches Fundament mehr. Das inhaltliche Fundament ist ihnen abhanden gekommen. Es wird heute repräsentiert beispielsweise von Teilen der AfD in Deutschland, von der AfD in Österreich, vom Rassemblement National in Frankreich. Das heißt, das ist übergegangen, der Inhalt mit auch den Wählern, die sind auch in Wahrheit weg. Und wir sehen, glaube ich, die letzten Zuckungen. Ja, ob sie Mitte rechts sind, Greta Hahn am Mist. Zum gleichen Zeitpunkt, wo Christian Stocker gemeint hat, seine Partei wäre Mitte rechts, hat seine steirische Landeshauptfrau Stellvertreterin gemeint, sie ist nur mehr die Mitte und sie hält von rechts und links nichts mehr. Also man sieht ja auch, wie schwer sich diese Proponenten der Beutegemeinschaft mit Begrifflichkeiten wie rechts und links tun. Sie haben Angst vor der eigenen Courage bekommen.
Ja, das ist eh die einfachste Lösung, wenn man mit dem Links-Rechts-Schema nicht zurechtkommt, dann sagt man einfach am besten, das gibt's nicht mehr, dann ist man dieser Entscheidung schon enthoben. Bei der nächsten Frage, Stocker beruft sich ja immer auf Maßnahmen, für die er sich selbst rühmt, zum Beispiel Stopp des Familiennachzugs, Billigstromgesetz, Benzinpreissenkung, Senkung der Lohn- und Nebenkosten. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele aufgezählt. Wenn man sich diese großen Leuchttürme, die er da aufgestellt zu haben glaubt, anschaut, das sind doch alles Fake-Maßnahmen. Also zum Beispiel die Lohnnebenkosten, die Senkung der Lohnnebenkosten, das sind ein lächerliches Prozent und das steht unter Budgetvorbehalt. Also 2028 soll es kommen. Wenn dann der Finanzminister sagt, na, geht's ja nicht aus, dann ist das weg und gleichzeitig wird es finanziert über die Köst. Das soll auch 2028 kommen, aber während die Unternehmer schon 2027 in der Vorauszahlung zu bezahlen haben. Also das sind doch alles substanzlose Maßnahmen, von denen da gesprochen wird. Warum ist das österreichische Volk nicht schon längst auf den Barrikaden? Weil das ist ja dermaßen, also offensichtlich. Warum gibt es so wenig Widerstand gegen diese Fake-Politik?
Also die Analyse ist richtig. All das, was die Regierung jetzt in 1,5 Jahren getan hat, das Wenige, ist in Wahrheit verpufft. Die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel ist in einem Chaos gemündet. Allein das Beispiel, dass die Semmel, die Weizensemmel, eine Mehrwertsteuersenkung auf unter 5% hat und auch beispielsweise die Butter unter 5%, währenddessen aber die Buttersemmel sehr wohl 10% Mehrwertsteuer zahlt, zeigt ja das Chaos, das hier verbrochen wurde, würde ich sagen. Und am Ende hunderte Millionen Euro für eine Maßnahme ausgegeben wurden, die volkswirtschaftlich nichts bringen und auch den einzelnen Menschen in Österreich nicht entlasten, sondern in Wahrheit nur zu Mehrkosten geführt haben. Das ist das Problem mit gut gemeint. Da muss man immer aufpassen, wenn es Menschen gut meinen. Da ist immer höchste Vorsicht geboten. Und das ist die gut gemeinte Regierung. Sie meint es gut, aber sie schafft es leider nicht. So. Warum sind die Österreicher nicht auf den Barrikaden? Das ist historisch bedingt. Die Österreicher gehen ungern auf die Barrikaden. Das letzte Mal, wenn sie auf den Barrikaden waren, war 1848. Das ist schon sehr lang her. Da sind die Studenten gegen den Kaiser Ferdinand den Gütigen zu Felde gezogen, Ferdinand den Fertigen. Und seitdem hat es keine nennenswerten Aufstände mehr in Österreich gegeben. Die sogenannte Zivilgesellschaft besteht darin, dass man die Fäuste in der Hosentasche ballt und am Stammtisch seinen Unmut über die Regierung verkündet. Es hat einmal einen kurzen Moment gegeben, 2020 bis 2022, aber auch mit einer Zeitverzögerung in Wahrheit, wo es den Menschen gereicht hat, das waren die Corona-Maßnahmen. Das ging unter die Haut, die Freiheitseinschränkung, die Debatte um die Impfpflicht. Da ist die Hutschnur gerissen, würde man sagen. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass sich der Protest auf den Straßen in Österreich, in Wien im Speziellen, entleeren würde. Die Österreicher sind ein sehr geduldiges Volk. Was ich aber nicht ausschließen kann, ist, dass es nicht bei der kommenden Nationalratswahl, wann sie auch immer stattfindet, zu einem Erdbeben kommen wird, zu einer tektonischen Verschiebung, weg von den ehemals zwei Großparteien, SPÖ und ÖVP, hin zur Freiheitlichen Partei. Und was ich auch nicht ausschließen will, ist, dass die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl dann möglicherweise bereits über 40% zu liegen kommt. Das heißt, kein Weg mehr an ihr vorbeiführt. Selbst eine Viererkoalition nur mehr mit Ach und Krach hier Widerstand leisten könnte. Das ist die Summe der besseren Vorschläge der FPÖ, logischerweise. Ich möchte niemanden schmälern. Aber das ist auch das Ergebnis des kollektiven Versagens von SPÖ, ÖVP, aber auch der NEOS. Ja, und das wird dann der Protest sein. Die Österreicher gehen zur Wahlurne.
Du hast jetzt die NEOS ins Spiel gebracht. Da hat man ja tatsächlich jetzt den Eindruck, dass es die Partei förmlich zerreißt, wenn man sie anhört, was der jetzt ausgeschlossene Nationalratsabgeordnete Veit Dengler über das sagt, was da im Innenverhältnis dieser Partei vor sich geht. Da kann man ja nur mal von einer brutalen Parteiführung unter Meinl Reisinger sprechen, denn man darf nicht vergessen, sie hat ja schon Matthias Strolz relativ brutal eliminiert und jetzt der zweite Parteigründer, der auch ähnlich mit brutaler Gewalt aus dem Weg geräumt ist. Sind die Neos eine liberale Partei? Sind sie es je gewesen? Und wie geht es jetzt mit denen weiter? Gibst du denen noch eine Chance bei den nächsten Nationalratswahlen oder wird sie das jetzt so nach und nach erledigen, das Problem Neos?
Also der erste große Verrat war vor 1,5 Jahren, und zwar war es der Eintritt in die österreichische Bundesregierung. Warum? Weil die Neos sich als liberale Kraft, entstanden aus dem liberalen Forum einer Heide Schmidt und als Versatzstücken der ÖVP, ehemaligen Mitstreitern der Scheinkonservativen, genährt, gegründet haben und zumindest glaubhaft über mehr als gut jetzt 13 Jahre den Menschen in dem Land erklärt haben, wir sind gegen den rot-schwarzen Proporzstaat, wir sind für Transparenz, wir sind gegen Korruption, wir sind für einen Neuaufbruch, wir sind für Generationengerechtigkeit, wir sind für ein neues Pensionssystem, wir sind für eine Gesundheitsreform. So, das alles, was sie wollten sein, sind sie nur das letzte 1,5 Jahr in der Regierung nicht gewesen. Und daher hast du automatisch eine Situation, dass sich viele Menschen, ursprüngliche Wähler, ohne dies abgewandt haben. Jetzt kommt jene verschärfte Situation hinzu, dass auch die Spannungen in deren Parlamentsclub, in deren Parlamentsfraktion zunehmen. Logischerweise, man sieht, dass wahrscheinlich die Hälfte der Mandatare bei der nächsten Wahl fehlen werden. Möglicherweise ziehen die Neos auch gar nicht mehr in den Nationalrat ein. Dann fehlen 100%, eine Heerschar an Mitarbeitern, eine Heerschar an Parteiförderungen, die daran sich verknüpfen. Das alles wird fehlen. Und jetzt kommt es zu den ersten Verteilungskämpfen. Da gibt es jetzt Veit Dengler und viele andere, die sagen, wir müssen wieder die reine Lehre vertreten. Und dann gibt es andere, nein, wir müssen koalitionstreu gegenüber den Sozialdemokraten und den Scheinkonservativen sein. Und dann hast du eine vollkommen überforderte, sehr egozentrisch eitle Spitzenkandidatin, der gerade die eigene Partei wie ein Kellermatopf um die Ohren fliegt. Und das passiert. Bei Dengler ist insofern schon eine gewisse Katastrophe für die Neos. Und zwar nicht wegen der Person Veit Dengler, sondern weil diese Person gegründet hat und nicht nur, sondern sich selbst inszeniert als der große Kritiker des Parteienstaates, Transparenz, Effizienz gegen den Steuergeldmissbrauch. Und dass die Neos gerade den ausschließen, sie hätten auch gleich ihr Parteiprogramm ausschließen können. Veit Dengler ist das personifizierte Parteiprogramm gewesen. Ja, und damit tritt unweigerlich das ein. Die Neos werden, so wie in Deutschland, aber wie vor 1,5 Jahren auch prophezeit, die erste große Sprengung der Ampelregierung herbeiführen. Die Ampelregierung wird dennoch aber einen knappen Mandatsüberhang haben. Und jetzt, ob da nur 2 oder 3 von den Neos gehen, wird der Ampelregierung relativ egal sein. Aber Faktum ist, dass sich die Erfolgsaussichten für alle 3 Parteien bei der kommenden Nationalratswahl, wie gesagt, wann immer sie auch stattfindet, nicht verbessern, sondern tendenziell verschlechtern.
Die Koalition strauchelt in den Parteien, gärt es, und noch ist das Volk relativ ruhig. Wie es mit der österreichischen Innenpolitik weitergehen soll, habe ich mit Gerald Gross besprochen und zu analysieren versucht. Herzlichen Dank dafür, dass du bei uns warst.
Danke dir, lieber Bernhard. Jederzeit gerne wieder.
Sie hörten das Österreich-Magazin vom 15. Juli bei Kontrafunk. Wie immer auch vielen Dank an unser Team im Hintergrund, in der Technik Thomas Hoffmann, Redaktion Florian Machel. Mein Name ist Bernhard Heitzelmeier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.